Die deutsche Wirtschaft steht im Spannungsfeld zwischen ökologischem Umbau und internationalem Wettbewerb. Wie schätzen Sie das ein, wie die deutsche Wirtschaft zunächst den Prozess selber strukturieren kann und dann da auch auf Sicht herauskommt oder erfolgreich bleiben kann?
Ich denke, in beiderlei Hinsicht, sowohl für den ökologischen Umbau als auch zur Stärkung oder Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft, brauchen die Unternehmen bessere Rahmenbedingungen, als sie gegenwärtig haben. Wir haben in unterschiedlichen Dimensionen ein Kostenproblem für die Unternehmen. Wir haben die höchsten Arbeitskosten in der Welt mit den höchsten Energiekosten. Die Steuerbelastung ist enorm hoch und das, was so unter Bürokratiekosten läuft, was ja eigentlich Regulierungsprobleme sind, ist auch enorm hoch. Und das hemmt private und staatliche Investitionen in einem großen Maße. Man muss hinsichtlich der ökologischen Transformation sagen, da ist auch internationales Handeln gefragt. Denn nur wenn wir Mindeststandards haben, etwa eine Mindestbepreisung von CO2, dann ist sichergestellt, dass wir überhaupt den Klimaschutz schaffen. Und das ist ja die eigentliche Zielsetzung. Das kann ja nicht die singuläre Zielsetzung sein, die deutsche Wirtschaft zu transformieren und einen klimaneutralen Kapitalstock zu haben, ohne dass im Rest der Welt irgendwas passiert. Dann macht man das sozusagen aus anderen Gründen als aus ökologischen. Und das halte ich für nicht zielführend.
So, Sie haben jetzt schon angesprochen, Energie ist ein Riesenthema. Die Deutschen haben sich ziemlich hohe Ziele gesetzt, wie die mit der Energiewende erreicht werden sollen. Wie schätzen Sie das ein, auf welchem Stand wir derzeit sind und wie geht's weiter?
Ja, es ist noch ein Stück zu gehen. Die Energiewende voranzubringen ist gar nicht so einfach. Ich denke, dass wirklich das Leitinstrument muss die CO2-Bepreisung sein, weil sie eben drei wesentliche Vorteile hat. Nämlich erstens, sie sorgt dafür, dass die effizienteste Emissionsvermeidung genutzt wird in der Wirtschaft und nicht einfach eine Vorgabe existiert, eine grobe für einzelne Konsumentengruppen oder für einzelne Unternehmensgruppen. Zweitens sorgt sie dafür, dass ein Anreiz besteht, Innovationen durchzuführen. Auch neue Technologien, von denen wir heute noch gar nicht wissen, werden dann interessant. Und drittens, die CO2-Bepreisung erlaubt eine internationale Koordinierung. Man kann über Mindestpreise mit den USA und mit China koordinieren. China hat ein Emissionshandelssystem, das allerdings nicht besonders scharf gestellt ist im internationalen Vergleich. In den USA hat mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten ein Emissionshandelssystem. Es ist also auch Bereitschaft in allen drei großen Emissionsregionen der Erde da, in diese Richtung zu gehen. Und das muss man einfach stärker machen und sich dann so abstimmen, dass nicht eine Region gegenüber der anderen Wettbewerbsvorteil bekommt, im Hinblick auf die CO2-Bepreisung, nicht im Hinblick auf anderes. Da ist man dann ganz normal im normalen Wettbewerbsgefüge drin.
Aber ist das realistisch, dass das auch wirklich nicht passiert? Weil natürlich gibt es ja auch internationalen Wettbewerb und natürlich bieten auch andere Länder entsprechende Konditionen an. Also die Abwanderung deutscher Unternehmen wegen der Energiepreise ist ja kein Mythos.
Nun, wenn wir so die Abwanderung anschauen, also es gibt ja tatsächlich Mittelständler, die Arbeitsplätze in Deutschland abbauen und woanders aufbauen. Aber im Wesentlichen ist das, was wir an Abwanderung sehen, die größere Erweiterungsinvestition im Ausland. Also in Deutschland wird da nicht investiert, das Unternehmen investiert im Ausland. Der Abbau von Arbeitskräften hier ist seltener. Es passiert, aber es ist seltener. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Es sind nicht einfach die Energiekosten, die spielen auch eine Rolle. Aber häufig sind es die Arbeitskosten, häufig die Fixkosten der Beschäftigung, also alles, was wir an Arbeitsmarktregulierung haben. Das ist in Deutschland einfach auch deutlich, sind die Schrauben viel, viel stärker angezogen als in anderen Ländern. Manchmal sind es Regulierungen oder Steuerbelastung, die eine Rolle spielen. Wenn Stiel die Erweiterungsinvestition in der Schweiz macht, dann hat das sicher nicht damit zu tun, dass die Arbeitskosten dort günstiger wären, aber die Steuerbelastung ist niedriger und die Regulierung ist weniger scharf und verlässlicher. Und Ähnliches gilt für die USA. Auch da muss man sagen, es wird viel über den Inflation Reduction Act geredet. Und man vergisst in der deutschen Diskussion, wie wichtig die Steuerreform von Donald Trump in den USA war, um Investitionen anzulocken. Das war ein wesentlicher Schritt. Und sowieso ist das Regulierungsniveau in den USA geringer als bei uns.
Ich meine, die Infrastruktur in Deutschland ist zum Teil ja fast bemitleidenswert, wenn man es mit vielen anderen Industriestaaten vergleicht, insbesondere auch mit Staaten, die sich gerade sehr zügig weiterentwickeln. Da gibt es sicherlich auch keine einfache Lösung zu. Also was sind da die wesentlichen Aspekte im Bereich der Infrastruktur und wie kann man den Investitionsstau so auflösen, dass es in Deutschland auch wieder attraktiver wird?
Ja, also wenn Sie die öffentliche Infrastruktur so ansprechen, da muss man sehen, dass das Problem einerseits vielschichtig ist und andererseits an den Finanzen im Grunde nichts scheitert. Und zwar deswegen, weil ja jetzt schon in den vergangenen Jahren immer wieder Mittel für öffentliche Investitionen zur Verfügung standen, die unvollständig abgerufen wurden. Also man kann mit den Leuten, die mit öffentlichen Finanzen zu tun haben in Deutschland, ob das die Kämmerer auf der lokalen Ebene sind, die Finanzminister der Länder oder des Bundes, wenn Sie da mit den Leuten im Finanzministerium oder in der Kämmerei reden, die sagen Ihnen sehr schnell, wenn wir im Haushalt eine entsprechend hohe Summe an Investitionen zur Verfügung stellen, dann weiß ich schon, dass ich im nächsten Jahr sozusagen meinen Konsolidierungsbedarf schon habe, weil die Mittel nicht abgerufen werden. Und dann mehr Geld nochmal übertragen wird ins nächste Jahr und dann steht das nochmal zur Verfügung. Aber ich muss dann nichts zusätzlich machen. Das heißt, wir haben viele Hemmnisse, die öffentlichen Investitionen eben genauso behindern wie die privaten Investitionen. Das ist vieles regulatorischer Art. Schienenausbau beispielsweise wird stark gehemmt durch immer wiederkehrende, langwierige Gerichtsverfahren. Man will nun mal die Bahn nicht unmittelbar vor der Tür haben, weil sie so laut ist. Und das ist in gewisser Hinsicht ein Problem. Und dabei steht auch von privater Seite Kapital zur Verfügung, wenn man es denn einsetzen wollte. Seit 2021 mit einer Rechtsänderung besteht die Möglichkeit für Infrastrukturfonds in größerem Stile als bisher, also als davor. Und wir könnten dann auch noch mehr machen in dieser Hinsicht, was die Netzinfrastruktur anbetrifft. Also das Geld ist nicht wirklich das Problem, sondern die Hemmnisse für die Infrastruktur liegen woanders.
Okay, aber wenn wir über das Geld sprechen, dann müssen wir trotzdem ja sehen, wenn wir zum Thema Schuldenbremse kommen, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Ansichten zu. Es gibt Leute, die sagen, wir belassen das so, wie es ist. Andere sagen, die muss reformiert werden. Und die Dritten sagen, die muss komplett weg, weil in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, müssen wir wieder mehr Schulden aufnehmen können und brauchen entsprechende eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, um das dann zu ändern. Also Ihre Meinung ist relativ klar, aber was sagen Sie den Leuten, die jetzt anderer Meinung sind als Sie, die also entweder für eine Reform sind oder die sogar abschaffen wollen?
Also diejenigen, die Fiskalregeln völlig abschaffen wollen, denen halte ich im Grunde entgegen, dass wir eine sehr, sehr lange Tradition von Fiskalregeln nicht nur in Deutschland, sondern auch international haben und dass man sie aus gutem Grund hat, weil ohne solche Beschränkungen die Gefahr zu groß ist, dass man in Schuldenkrisen hineingerät in irgendeiner Form. Deswegen hat man sie schon in Deutschland in der Verfassung des Kaiserreichs 1871 eingeführt, weil man vorher eben die Bankrotte von einer Reihe von Ländern hatte, Fürstentümern, die danach Teil des Kaiserreiches, also des dann neu entstehenden Bundes waren. Ja? Und es ist ähnlich international. Also auch da ist es so, dass Fiskalregeln immer dann eingeführt oder verschärft wurden, wenn es Schuldenprobleme gab. Also die Position, das völlig abzuschaffen, taugt nichts. Und ich kann auch sagen, in den Umfragen des IFO-Instituts unter Ökonominnen und Ökonomen hat diese Fraktion eigentlich nur einen Anteil von 5-6%, die diese Position unterstützen. Also unter Ökonomen ist klar, irgendwelche Fiskalregeln brauchen wir. Die Frage ist, welche? Und da sind sich die Ökonomen uneinig. Die sind in zwei Lager geteilt. Die einen sagen, es soll so beibehalten werden. Die anderen sagen, wir müssen es öffnen für Investitionen. Ich bin ganz klar auf der Seite, es nicht für Investitionen zu öffnen, weil die Unschärfe des Investitionsbegriffes schon ein Problem ist. Und zum anderen ja die Probleme, die gelöst werden sollten durch mehr Schulden, aus Sicht derjenigen, die das für Investitionen aufbauen wollen, gar nicht mit öffentlichen Investitionen zu tun haben, sondern mit Subventionen an die deutsche Wirtschaft. Und ein großes Subventionsprogramm schuldenfinanziert zu machen, hat mit solider Finanzpolitik eigentlich nichts mehr zu tun. Und von daher rate ich dazu, die durchaus gar nicht so geringe Flexibilität der Schuldenbremse zu nutzen und die Zielkonflikte, die es im öffentlichen Haushalt gibt, zu lösen. Die heute diese großen Investitionsprogramme wünschen, wollen einfach auch nicht in irgendwelchen anderen Ausgabenbereichen Kürzungen hinnehmen. Ja, also etwa im Sozialbereich, der massiv angewachsen ist in den vergangenen Jahren, obwohl die sozialen Probleme, die wir in Deutschland haben, etwa aufgrund von Arbeitslosigkeit ja runtergegangen sind. Ja, wir hatten 2005 eine Arbeitslosenquote von 13%. Wir haben heute eine von 5,5% und das in einer nicht gerade günstigen konjunkturellen Lage. Also das sieht schon auch anders aus, was die sozialen Probleme anbetrifft, als es die großen Umverteiler in Deutschland immer behaupten. Und angesichts dieser Situation rate ich dazu, die Schuldenbremse gerade deswegen in der Form zu erhalten, damit man diese Zielkonflikte besser löst.
Das heißt, solange Christian Lindner Finanzminister und Sie sein Berater sind, bleibt das auch dabei.
Ja, ich bin da gerne bereit, ihm mit Argumenten unterstützend zur Seite zu stehen, bin aber auch fest davon überzeugt, dass er das alles ohne mich auch schaffen würde. Denn er ist von sich aus ein Verfechter der Schuldenbremse. Es geht eben auch nur in verschiedenen Auseinandersetzungen, wenn ich mit dabei bin, darum, vielleicht noch das ein oder andere Argument zusätzlich auf den Tisch zu legen. Es wird sich in der nächsten Legislaturperiode entscheiden, wie die Union agieren wird. Denn da hat man einerseits die Feststellungen, auch jetzt im Grundsatzprogramm mit der Fraktion Merz-Lindner, die von diesen beiden Personen angeführt ist, sag mal, eher eine wirtschaftsliberale Flügel der CDU-CSU, die fest hinter der Schuldenbremse steht. Aber wir haben auch genügend Ministerpräsidenten in Deutschland, die das anders sehen. Und das sind leider nicht nur die Ministerpräsidenten, die Bundesländern vorstehen, die sowieso schon immer Finanzschwächen hatten. Also es sind nicht nur Berlin, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, sondern leider auch Boris Rhein aus Hessen, der vielleicht nochmal nachhören sollte in seinem Finanzministerium, dass die Schuldenbremse auch eingeführt wurde, damit es keine Haushaltsnotlagen auf Länderebene mehr gibt, denn dafür zahlen dann die drei finanzstarken Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, wenn es zu sowas kommt.